Doppelkopf. Why don't you talk to me? Das Gespräch bei Detektor FM.
You talking to me?
Der Talk mit David Denk und Dominik Schottner.
Und diese verfluchte Internet, die ganze Scheiße von früher, was man so alles gesagt hat, ist da jetzt für ewig.
All I wanna do is talk. Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here.
Detektor FM, Doppelkopf, das Gespräch. Ich bin Dominik Schottner und ich begrüße Sie zu Ausgabe Nummer 4. Heute mit einer Premiere. Wir haben nämlich heute unsere erste Home Story hier on air. Ich bin zu Gast in der Wohnung von Holger Talinski und Holger ist, wie es unter seinesgleichen heißt, ein Berlin-based Photographer, also ein Fotograf, der zwar in Berlin seine Basis hat, aber eigentlich ja ständig unterwegs ist, gar nicht so oft hier zu Hause ist. Holger, warum hast du uns dann trotzdem zu dir hier nach Hause eingeladen?
Weil ich es zu Hause besonders gerne mag und auch hier dir ein vernünftiges Frühstück kredenzen konnte.
Das in der Tat ganz vorzüglich aussieht. Es gibt hier auf dem Tisch Avocados, gesalzen und gepfeffert. Es gibt Gurken, Tomaten, allerhand Aufstriche, Brötchen, Salz, Mandarinen, Bistro-Gurken sogar. Das ist auch eine Premiere hier. Wir essen heute. Du hast hier gerade noch eine Stulle geschmiert mit Zuckerrüben-Sirup. Wir werden nachher noch einen kleinen Rundgang durch die Wohnung machen und mal gucken, was du so für Möbel und vor allem auch Fotos hast im Gang. Bei dir hängen ja schon ganz viele Fotos und wir sitzen hier auch vor einem überdimensional, also wirklich riesig großen Foto. Ist das von dir?
Genau, das ist von mir. Das ist jetzt aber auch kein typisches Bild für meinen Stil. Es ist nämlich kein Mensch drauf zu sehen, sondern nur das Meer. Fotografiert habe ich es auf Sardinien vor 2 Jahren.
Und man sieht leicht gekrisseltes Meer in der Abendstimmung?
Richtig erkannt, ja. Es ist fast ein bisschen Depri, weil es so absäuft ins Dunkle. Aber es ist irgendwie schön und nimmt den Raum nicht so ein.
Ich nehme hier mal ein Gürkchen. Essen im Radio ist eigentlich No-Go, sagen manche Puristen. Ich sage zum Beispiel, ich finde es eigentlich ganz gut. Gibt es beim Fotografieren irgendwelche No-Gos, die für dich persönlich, aber auch so No-Gos, wo Puristen sagen, auf gar keinen Fall?
Ich esse gerade, Moment, muss mal überlegen. Fällt mir echt gerade schwer. Warte mal. No-Gos in der Fotografie. Kann man auf gar keinen Fall so verallgemeinern, da muss jeder mit sich selber ausmachen, was irgendwie den eigenen Ansprüchen und dem eigenen Stil entspricht und gerecht wird irgendwie. Klar, für manche Jobs muss man sich ein bisschen verbiegen, aber das muss immer noch im okay sein, das zu machen. Wenn es nicht okay ist, dann muss man vielleicht gucken, dass da jetzt nicht gerade der eigene Name dran steht.
Also du hast dich auf jeden Fall für deinen Job auch schon mal verbogen?
Ja.
Darüber sprechen wir später hier noch bei Doppelkopf, das Gespräch auf Detektor FM. Wir sind heute zu Gast in der Wohnung von Holger Talinski, Fotograf aus Berlin. Der hat sich selbst in den vergangenen Jahren bevorzugt mal in den Küchen, in den Räumen von fremden Menschen herumgetrieben. Auch unter anderem in den Privaträumen eines, ja, ich möchte fast sagen, eines Superstars, Peaches nämlich. Und wie es dazu kam, erzählt uns Holger hier gleich selbst nach der nächsten Musik. Ja, willkommen zurück bei Doppelkopf, dem Gespräch auf Detektor FM. Heute mit mir Dominik Schottner am Mikrofon und ich melde mich hier aus einer Berliner Privatwohnung. Schön im Prenzlauer Berg gelegen. Allerhand schöne Fotos hier an den Wänden, auch ein paar Bilder. Ganz viele Fotografiebildbände. Und dann könnte man jetzt sagen, ja, wahrscheinlich ist er bei einem Fotografen zu Hause. Und genau so ist es. Ich bin bei Holger Talinski. Schön, dass wir heute hier sein dürfen, Holger. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch.
Du hast seit 2008 selber immer wieder mal in Privaträumen anderer Menschen rumgeschnüffelt, besonders in den Privaträumen der kanadischen Musikerin Peaches. Du hast sie fotografisch begleitet und daraus ist ein Buch entstanden. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit?
Ich bin grundsätzlich daran interessiert, hinter gewisse Dinge zu gucken und vor allem fotografisch. Ja, und bei ihr war es zu dem Zeitpunkt so, dass man im Netz und auch so immer nur Bilder von ihr gesehen hat und Aufnahmen, wo sie total durchdreht auf der Bühne, mit Dildos rumschwingt und Blut spuckt und extrovertiert Vollgas gibt. habe mich interessiert, was da wohl so hintersteckt und habe da ja mir kein genaues Bild von machen können, weil da, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, was das sein kann, dass man auf der einen Seite das einfach macht, um halt Aufmerksamkeit zu erregen und eigentlich gar nicht ja das so richtig vom Herzen her lebt oder halt das als wichtige Message irgendwie zu sehen, dass man ja einfach für seine Überzeugung einsteht und auch für Gleichberechtigung in ihrem Fall einfach alles gibt. Und das hat mich interessiert.
Aber nur weil es einen interessiert, heißt es ja noch lange nicht, dass es zu einer Kooperation kommt. Wie bist du da vorgegangen? Hast du dir einfach eine Mail geschrieben?
Ich habe dem Management einfach eine Mail geschrieben, ganz genau. Das war in dem Fall auch wahnsinnig simpel. Ich habe dem Management eine Mail geschrieben, dass ich dieses Projekt vorhabe. Natürlich in dem Moment noch gar nicht die Absicht, dass das ein so langes Projekt werden könnte, sondern ja, habe mir so eine kleine Strecke irgendwie gedacht, mit Bildern von der Bühne und natürlich dann noch irgendwie mal Backstage. So ein bisschen so die, was, wie so die Vorbereitung zu diesen Shows abläuft. Ja, mit Freunden vielleicht mal zusammen und wäre schön, das mal dann auch mal Bilder bei ihr zu Hause vielleicht zu bekommen. Und da hat sie sich zurückgemeldet tatsächlich direkt. Und wie war das nochmal? Genau, sie hat mir die Möglichkeit gegeben, in Berlin mal bei einem Konzert dabei zu sein. Da muss ich noch was vorwegnehmen. Das war der perfekte Zeitpunkt damals auch, weil sie da gerade ihre letzte Platte I Feel Cream draußen hatte. Und das war genau der Auftakt zu der Tour, den ich dann da mitbekommen konnte. Genau, bin dann zu diesem Konzert nach Berlin gefahren, habe damals noch in Bielefeld zum Studium gewohnt und habe das Konzert und Backstage schon ein bisschen fotografiert und wir haben uns irgendwie gut verstanden, auch gar nicht jetzt viel miteinander geredet, sondern ich bin da eher mehr so der stille Beobachter, der da irgendwie zugelassen wird. Und im Anschluss habe ich dann nochmal ein Konzert in Paris fotografiert, wo ich dann auf eigene Kosten hingereist bin. Das lief auch super und genau, und dann kam die erste Tour und dann ging es weiter.
Und sie fand die Zusammenarbeit so gut, dass sie dich immer wieder eingeladen hat, auch zu sich mal nach Hause?
Ja, damals habe ich noch keine Schlafmöglichkeiten so richtig in Berlin gehabt. Und da hat sie dann auch gesagt, kannst bei mir pennen, so nach dem Konzert.
Genau, weil du jetzt wohnst du zwar in Berlin, damals hast du noch in Bielefeld gewohnt, aber sie wohnt ja eigentlich gar nicht immer in Berlin, sondern sie wohnt in den Staaten.
Genau, sie pendelt zwischen Berlin und Los Angeles hin
und her. Und da hast du sie auch besucht in L.A.?
Genau, das war dann nochmal der Abschluss für das Buchprojekt. Letztes Jahr bin ich 2 Wochen nach Los Angeles geflogen, um da noch so gewisse Bilder, die wir noch unbedingt umsetzen wollten, zu fotografieren und halt zu gucken, was sonst noch so passiert, weil irgendwas passiert irgendwie immer.
Was denn?
Konzerte, auf denen mal wieder irgendwie Blut gespritzt wird oder sie mit irgendwelchen anderen tollen Outfits. Letztes Jahr waren wir dann beim Lucha Vavoom. Das ist so ein ganz eigenartiges Event, was irgendwo zwischen mexikanischem Wrestling, Rockkonzert und Burlesque-Show sich befindet. Und da ist sie aufgetreten mit der Band Black Sabbath. Und hatte da ein wahnsinnig schönes Kostüm an mit einem Monstermund als Pussy und riesigen Monsteraugen als Brüste. Und ja, das war nochmal irgendwie ein ganz, ganz gutes Kostüm fürs Buch. Und
das ist so ein bisschen ihr Thema, oder? Also ich meine, ohne das geht es bei ihr nicht, bei den öffentlichen Auftritten zumindest.
Richtig, bei den öffentlichen Auftritten wird volle Kanne, voll in die Fresse, Dildos und Brüste und Pussys geschwungen.
Du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr nicht nur in L.A. zusammen wart, sondern dann seid ihr auch nach San Francisco weitergereist. Wen habt ihr denn da getroffen?
Da haben wir 2 Freundinnen von ihr getroffen, Annie Sprinkle und Beth Stevens. Annie Sprinkle ist manchen Leuten ein Begriff aus der New Yorker Porno- und Party-Szene der vor 20, 30 Jahren irgendwie. Die ist so, ja, zu irgendwas zwischen Pornodarstellerin, Callgirl und Künstlerin.
Und mit der habt ihr was gemacht?
Mit der wollten wir eine Performance machen. Sie hat so wahnsinnig große Brüste und durch das Auflegen dieser Brüste wird man von seinen Sünden befreit. Und das war noch eine Aktion, die Peaches mit ihr unbedingt machen wollte und ich natürlich das auch fotografisch interessant fand. Genau, und dann haben wir bei denen eine kleine Party gefeiert, irgendwie einen schönen Abend gehabt. Und dann war auch die Idee, dann am nächsten Morgen eher vielleicht ein Bad zu nehmen. Und dann habe ich die drei beim Baden fotografiert.
Und dieses Foto ist wirklich wunderbar gelungen, weil du oben aus einer Luke über der Badewanne auf die Badewanne runter fotografierst. Kann man auch im Buch sehen, das im Sommer dieses Jahr rauskommen wird. Wer ist denn noch alles in dem Buch, außer Annie Sprinkle und Peaches und Beth Stevens?
Iggy Pop ist noch mit drin. Und was ganz toll ist, dass noch Yoko Ono, Michael Stipe und Ellen Page auch noch aus ihren eigenen Erfahrungen heraus kleine Texte geschrieben haben, die im Buch auch noch einen Platz gefunden haben.
Jetzt haben wir schon gesagt, dass Dildos, große Brüste, jegliche Referenz zu irgendwas Sexuellem eine große Rolle spielen in Peaches Schaffen, zumindest auf der Bühne oder rund um die Bühne. Jetzt warst du aber auch bei ihr zu Hause. Wie ist sie denn da?
Da ist sie wesentlich ruhiger, um halt für diese Auftritte, Performances und Aktionen Luft zu holen, nachzudenken, ja, sich zu erholen.
Also stinknormal, würdest du sagen? Oder doch irgendwie auch exzentrisch? Was sagen die Fotos?
Die Fotos sagen nicht exzentrisch.
Langweilig?
Nein, in sich gekehrt. Und in sich gekehrt, vielleicht still exzentrisch, auch wenn man halt die Fotos ihrer Wohnung sieht und auch ihre Outfits, die sie dann vielleicht zu Hause einfach anhat, sieht sie jetzt nicht aus wie Lieschen Müller.
So ein Buch mit so vielen Fotos, weit über 100 Fotos, 6 bis 7 Jahre Arbeit, die da drin stecken, ist es ein Nebenprodukt deiner Arbeit oder ist es eigentlich sozusagen die Krönung, das i-Tüpfelchen auf deiner Arbeit?
Es ist die Krönung, vor allen Dingen, weil dieses Buch genau das beinhaltet, was mir fotografisch so wichtig ist oder was mich als Fotograf reizt. Andere Leute und andere Welten hineinzutauchen und daraus dann heraus Bilder zu produzieren, die mir gefallen und von denen ich auch denke, dass die vielleicht auch anderen gefallen und ich dadurch einfach eine interessante Geschichte erzähle. Also zum einen es zu schaffen, in diese Welt reinzukommen, akzeptiert zu werden als Fotograf und da dann Bilder zu bekommen, wo man halt irgendwie mit dem Licht, mit den vorhandenen Gegebenheiten umgehen muss. Und das ist spannend, das zu bekommen, jedes Mal aufs Neue auch total nervenzerreißend, wenn das Licht halt irgendwie blöd ist oder man nicht schnell genug die Blende oder die Zeit irgendwie verstellen kann. Und auch natürlich dadurch eine Menge gute Situationen flöten gehen. Also es hat, die Inszenierung findet sehr wenig statt und ich muss da schnell sein und dass man am Ende irgendwie ein Buch hat, also ein Ergebnis dieser langen und durchaus auch nervenaufreibenden Arbeit. Ein eigenes Fotobuch, was natürlich ein Traum ist für jeden Fotografen, zumindest für mich und für viele andere, ist einfach, ja, super.
Du hast eben gesagt, dass es wichtig ist für deine Arbeit, dass du akzeptiert wirst von den Leuten, die du da fotografierst. Jetzt im Fall von Peaches waren es ja auch durchaus Leute, die Aufmerksamkeit gewohnt sind. War da deine Rolle als Fotograf anders als sonst in deinem Alltag, wo du ja eher Leute fotografierst, die nicht so oft fotografiert werden?
Es ist schon was anderes, weil sie grundsätzlich schon gerne fotografiert wird, aber immer, das ist total in ihr drin, immer in so gewisse Posen verfällt bzw. verfallen ist. Und das musste ich ihr so ein bisschen austreiben.
Wie hast du das gemacht?
Indem ich ihr einfach noch 2-3 Mal erklärt habe, was der Sinn meiner Arbeit ist, dass ich sie halt beobachten möchte, um halt einen authentischen Blick auf sie als öffentliche Person und als private Person erzählen möchte. Und es eben nicht darum geht oder nicht in erster Linie geht, dass sie dann immer sich da als öffentliche Person präsentiert. Ist ein Teil von ihr, deshalb ist das auch, darf man das nicht weglassen, wenn man eine umfassende Geschichte über sie erzählen möchte. Aber man muss es halt, ja, man muss es so ein bisschen reduzieren. Und zu dem akzeptiert werden komme ich jetzt auch nochmal. Als Fotograf ist man ja kein unsichtbarer Roboter, sondern man ist halt irgendwie auch als Mensch da. Und wenn das menschlich irgendwie nicht passt oder man den auf den Zeiger geht und zu präsent ist als Mensch, dann stört man halt. Und stört vor allen Dingen den, ja, den wirklichen Ablauf und die Atmosphäre. Und das will ich ja nicht.
Wie löst du das sonst in deinem Alltag? Ich habe gerade schon gesagt, du fotografierst in der Regel Menschen, die jetzt nicht so oft vor die Kamera kommen. Wie nimmst du denen die Scheu vor der Kamera?
Indem ich da nicht als, indem ich da einfach locker und witzig auftrete. Also ich hoffe, dass es witzig ist.
Dein Icebreaker-Witz?
Ei, mein Icebreaker-Witz. Den erzähle ich jetzt besser nicht.
Doch.
Mir fällt er nicht ein. Es gibt, also ich erzähle mittlerweile tatsächlich Witze, aber das mache ich auch erst seit diesem Jahr.
Na komm.
Eigentlich habe ich überhaupt keinen Witz parat.
Na, einen wirst du ja wohl wissen. Komm, einen.
Komm sofort. Dieser Clown im Büro, der ist halt irgendwie blöd. Jetzt kommt er, pass auf. Was macht ein Clown im Büro?
Ja, keine Ahnung.
Faxen.
Eieieiei. Das ist hart. Und damit brichst du das Eis zwischen dir und deinen Kunden.
Genau, also ich erzähle natürlich auch nicht immer. Das ist jetzt nicht immer die Einstiegsgeschichte, wenn ich mich da vorstelle. Es ist eine Variante, die man vielleicht mal bringen kann. Auch wenn er nicht gut ankommt, ist auf jeden Fall so ein bisschen das Eis gebrochen. Also, ja.
Sagt Holger Talinski, der die Musikerin Peaches mit seiner Kamera 6 Jahre lang begleitet hat. Rausgekommen ist aber ein sehr schönes Buch. What Else is in the Teaches of Peaches heißt es. Kommt im Juli raus, um die 20 Euro und ist wirklich sehr empfehlenswert. Ein paar Monate früher, im März nämlich, kommt ein weiteres Buch von Holger auf den Markt. Darin geht's ums Frühstücken. Wer frühstückt was und warum? Das werden wir jetzt hier auch machen. Ein bisschen mit Brötchen beißen, Holger. Wir haben noch ein bisschen Peaches, würde ich sagen. Ne? Na, lecker. Ein bisschen Avocado. Herrlich. Peaches. Warum hast du kein Pfirsich hier? Pfirsich.
Ich hab Mandarinen. Ihnen gefällt Detektor FM? Unterstützen Sie uns. Mit Ihrer Hilfe können Sie Detektor FM noch besser machen. Alle Infos auf detektor.fm/danke.
Wann auch immer Sie uns jetzt hören, bei uns ist heute Frühstückszeit im Doppelkopf auf Detektor FM. Wir sind zu Gast im Wohnzimmer von Holger Talinski in Berlin in Prenzlauer Berg. Der Mann ist Fotograf und als solches kriegt er nicht nur Menschen vor die Linse, sondern auch Essen. Zumindest macht er das in letzter Zeit immer mal wieder. Holger, Frühstück ist das Thema deines Buches, das jetzt demnächst rauskommen wird. Worum geht's denn eigentlich?
Genau, das Buch heißt So frühstückt die Welt und ist aber fotografiert nicht auf der ganzen Welt, sondern vornehmlich in Berlin und auch ein wenig in Hamburg. Und es geht darum, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft oder Interessen ihr Frühstück, ihr Lieblingsfrühstück für uns zubereiten und so ein bisschen dazu erzählen, wo sie herkommen und warum vielleicht dieses Frühstück jetzt so speziell ist und ihr Lieblingsfrühstück ist.
Wer ist uns? Also du warst nicht alleine, sondern hast offensichtlich noch mit jemand anders zusammengearbeitet.
Die Termine habe ich zusammen mit Magitta Schulze-Lohhoff, der Autorin, fotografiert, die auch die meisten Leute irgendwie recherchiert hat, sich in der Berliner Essensszene umgehört hat und da dann auch die Leute gefunden hat.
Jetzt frühstücken wir hier, wir sitzen noch an einem reichhaltig gedeckten Frühstückstisch nach wie vor. Frühstücken ist für dich wichtig und so kam es dann auch zu dem Buch oder was war sozusagen der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt 20 Leute mit extravagantem Frühstück finden in Berlin und die fotografieren?
Nee, die Idee dazu hatte Melanie Jonas, die dritte Person bei uns im Team von vier. Vierte ist die Grafikerin, die sich da auch in der Umsetzung ein wahnsinnig schönes Buch zusammengebaut hat. Ich bin da reingeraten, weil ich zusammen mit Magitta andere Projekte schon gemacht habe und gar nicht so aus dem, ja, aus dem Essensinteresse heraus oder Frühstücksinteresse, sondern ich habe bei diesem Projekt mitgemacht, weil ich habe durchaus ein Interesse an Essen und gutem Essen und unterschiedlichem Essen, aber ich fand es einfach spannend, unterschiedliche Menschen zu besuchen und deren Geschichten zu sehen und auch durchaus mal in das Gebiet der Food-Fotografie reinzuschnuppern.
Da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Was war denn so das extravaganteste, außergewöhnlichste Frühstück, was ihr da fotografiert habt? Oder wo war so die Bandbreite zwischen normalem deutschen Frühstück mit Brötchen, Butter und Marmelade und was war das andere Ende vielleicht?
Das andere Ende, das ist auch basiert auf der Grundlage auch von einem deutschen Frühstück, dem Bauernfrühstück. Und zwar war das von Thomas Elstermeyer das Molekularfrühstück, was natürlich nicht so richtig, ja, also für den 0815-Koch oder Frühstückszubereiter durchaus ein bisschen zu aufwendig ist, weil alleine das Ei irgendwie 2,5 Stunden braucht. Aber das war dann so das Abgefahrenste auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite waren viele unterschiedliche Ansätze, wie zum Beispiel das afrikanische Frühstück aus Simbabwe, was dann war Leber, was dann halt für mich auch ein bisschen schwierig war, das morgens um 11 Uhr zu essen, aber sehr interessant und dann am Ende auch sehr lecker war.
Das heißt, ihr habt nicht nur fotografiert und mit den Leuten gesprochen, sondern ihr habt auch wirklich mit denen gefrühstückt dann immer.
Genau, das Essen wurde zubereitet und dann haben wir zusammen gefrühstückt und auch geplaudert, wie man es halt so macht beim Frühstück.
Was gab es denn noch für schöne, gute, auch gut aussehende Frühstücke vielleicht?
Gut aussehend war unter anderem und auch gut schmeckend das französische Frühstück mit pochiertem Ei und auch das norwegische Frühstück von einer Food-Künstlerin, die mit einfachen Mitteln ganz unterhaltsame, witzige Bilder kreiert auf dem Teller.
Das heißt, was sind das für Bilder? Wie muss man sich das vorstellen?
Zum Beispiel ein Löwenkopf im Müsli oder das Osloer Rathaus mit Käse auf dem Teller. Das sind so zwei Sachen, die sie für uns gemacht hat und sie hat selber auch ein Buch rausgebracht.
Wie schwierig ist es denn, Essen zu fotografieren?
Der ganze Ansatz bei dieser Fotografie, auch in meinem grundsätzlichen Ansatz des mit wenig Aufwand eine nachvollziehbare Atmosphäre zu erreichen, da auch gefragt war, muss man eigentlich nicht viel machen, außer bei schönem Licht, natürlichem Licht, das Essen ohne Haarspray abzufotografieren und vielleicht ein bisschen was mit Schärfe, Unschärfe zu machen.
Aber das wird nicht in irgendeiner Weise präpariert, also wie man das jetzt vielleicht von so Werbeanzeigen von McDonald's kennt, dass da irgendwas nochmal mit Farbe irgendwie nachgeholfen wird.
Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Also jetzt, hätte ich das tun müssen für das Buch, hätte ich es nicht gemacht. Ist aber auch grundsätzlich in der heutigen Zeit der Foodblogs und so weiter irgendwie überholt und auch zu Recht, weil es gar nicht aussieht wie Essen dann, wenn man es irgendwie so krass präpariert und nachbearbeitet.
Was meinst du, woran liegt es, dass man nicht groß am Essen rumschnibbelt, nachzeichnet, vielleicht es präpariert, sondern es einfach so fotografiert, wie es ist?
Ich glaube, dass das daran liegt, dass so der, nicht nur jetzt in der Essensfotografie, sondern im allgemeinen Empfinden der Trend dahin geht, nicht so künstlich zu sein, sondern nachvollziehbarer und authentischer. Und wenn man das Essen so verfremdet, sieht es halt auch nicht so, sieht es halt gar nicht genießbar aus. Das sieht halt aus wie Plastik und das will man gar nicht essen. Also ich glaube, dass der Trend eher dahin geht, auch jetzt mehr Falten zu zeigen, selbst in der Werbefotografie, dass das daran liegt.
Habt ihr viele Aufträge? Du sitzt mit zwei anderen Fotografen bei dir im Büro. Spürt ihr das, dass Food-Fotografie im Kommen ist?
Food-Fotografie ist tatsächlich im Kommen. Ich hätte das gar nicht so gedacht, weil diese ganze Food-Welle im Fernsehen ja auch schon Jahre anhält jetzt. Aber da springen jetzt auch noch andere Medien mit auf, also Magazine, von denen man das auch nicht so unbedingt gedacht hätte, dass die das interessiert. Da merkt man das schon, ja.
Und die Blogger, sind die eine ernsthafte Konkurrenz für euch oder ist das, graben die nicht euch das Wasser ab?
Ich glaube, dass grundsätzlich Kunden schon auch lieber mit professionellen Fotografen zusammenarbeiten, von denen sie wissen, dass der Workflow stimmt und dann auch natürlich die Bilder von der Ästhetik her passen. Jetzt nur danach zu gehen, passen die Bilder von der Ästhetik, aber man kennt diesen Mensch gar nicht. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt jemals schon mal einen Job gemacht? Ich glaube, dass das ein bisschen zu unsicher ist für Kunden.
Postest du selber trotzdem manchmal ein paar Food-Porn-Fotos bei dir bei Facebook?
Nein, niemals.
Warum nicht?
Ich poste sowieso wenig bei Facebook. Aus meinem Alltag finde ich langweilig.
Aber vielleicht hier unser Gespräch auf Detektor FM im Doppelkopf. Mein Gast heute hier ist Holger Terlinski, Fotograf aus Berlin, der vor seiner Ausbildung als Fotograf übrigens erstmal in Holz gemacht hat. Er hat Schreiner gelernt oder wie man bei ihm zu Hause in Recklinghausen sagt, Tischler. Und was das mit Fotografieren zu tun hat, verrät er uns hoffentlich in ein paar Minuten hier auf Detektor FM. Ich würde ja am liebsten hier heute mal einen kleinen Rundgang machen in der Wohnung von Holger Terlinski, unserem Gast heute bei Doppelkopf auf Detektor FM. Einen Rundgang, um zu sehen, was von seiner früheren Ausbildung eigentlich noch übrig geblieben ist. Holger, du hast vor deiner Ausbildung zum Fotografen eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Gibt es irgendwas in dieser Wohnung, was daran noch erinnert?
Was an die Ausbildung konkret erinnert, ist wahrscheinlich mein Gesellenstück, was schön in der Abstellkammer einen Platz gefunden hat.
Es war wohl nicht so gut.
Nee, es war nicht so gut. Ich bin gerade so da durchgerutscht.
Dann schauen wir es uns doch vielleicht mal an. Einmal durch die Küche.
Tada!
Ach naja, du bist aber auch ein bisschen bescheiden. Was soll das sein?
Das ist ein Schrank, soll das sein. Ein kleiner Schrank mit vier Fächern und vier Schubladen, was auch die Ansprüche an ein Gesellenstück sind. Man muss halt irgendwie hier so Beschläge einlassen und dann noch Zinken und auch irgendwie Nutfeder mit Schublade. Ich weiß nicht mehr genau, ist schon einige Jahre her auch jetzt.
Warum hast du die Ausbildung überhaupt gemacht?
So ein bisschen, ich will nicht sagen Perspektivlosigkeit, aber so eher so Ideenlosigkeit damals mit 15 oder wie alt man da war. Da wollte ich nur Skateboard fahren und irgendwie sonst nichts machen, aber für eine Profikarriere hat es halt auch nicht gereicht. Meine Mutter hätte das sowieso nicht gereicht. Und deshalb habe ich dann die Idee gehabt, weil ich schon auch grundsätzlich irgendwie gerne handwerklich so ein bisschen was gebastelt habe und ich weiß nicht. War das die Idee. War auch grundsätzlich nicht so schlecht, dass die Arbeit an sich, also mit Holzarbeiten, Schleifen, Sägen und Hobeln und irgendwas zusammenleimen und so weiter, macht auch Spaß, aber eine Ausbildung ist da schon nochmal was anderes.
Hat das irgendwas mit deiner Arbeit heute als Fotograf zu tun?
Durch zwei Dinge. Grundsätzlich einmal das Handwerkliche, das hat beim Fotografieren auch geblieben auf jeden Fall. Also die Kamera ist ein Werkzeug und das damals, die Zeit war relativ furchtbar, was so die Arbeitskollegen vielleicht teilweise anging, Arbeitsbedingungen und dann das wenige Geld dazu. Da sehe ich jetzt schon, dass ich durch die Freiheiten, die ich als freiberuflicher Fotograf habe und die Reisen oder grundsätzlich die verschiedenen Menschen, die ich treffe, das liegt mir einfach mehr und das weiß ich jetzt auf jeden Fall mehr zu wertschätzen auf Grundlage dieser Ausbildung.
Aber ist das eine Möglichkeit, auf die du zurückgreifen würdest, wenn es als Fotograf nicht so läuft, dass du in deinen alten Beruf zurückgehst?
Auf gar keinen Fall. Ich bin da raus und ich könnte und wollte da nicht mithalten. Es wäre irgendwie ein ganz schöner Schritt zurück zu einer Sache, die mir wenig Spaß gemacht hat, das professionell zu tun.
Also auf gar keinen Fall zurückgehen zur Schreinerei, sondern aber bleiben in der Fotografie. Läuft es denn gerade irgendwie gut?
Es läuft gut, ja. Also ich mache viele interessante Dinge und kann davon leben. Insofern läuft es gut und ich bin mal gespannt und hoffe darauf, dass was passiert, wenn ich diese beiden Bücher draußen habe. Genau, dass es dann nochmal interessanter wird oder halt andere Jobs anders bezahlt, nochmal andere Reisen oder grundsätzlich andere Projekte. Ich bin nämlich auch grundsätzlich eher schlecht darin, mir Dinge zu überlegen, die man als Projekt fotografieren könnte. Aber vielleicht bietet sich ja irgendwas an dann.
Für jemand, der zum Beispiel jeden Tag in sein Büro geht und mehr oder weniger nicht aus dem Büro rauskommt, wie muss man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Entweder ich bin bei einem Job on location, wie man so schön sagt, und fotografiere da und oder sitze im Büro und mache da irgendwie meine Steuern oder Bildbearbeitung. Und dann bekomme ich einen Anruf oder eine E-Mail mit der Frage, ob ich zu einem bestimmten Projekt oder zu einem bestimmten Job Lust und Zeit hätte. Und meistens kriegt man das dann schon irgendwie hin, zeitlich, und Lust habe ich sowieso eigentlich immer. Und dann setzt man das irgendwie um.
Brauchst du da irgendwie noch Hilfe von anderen Leuten oder kannst du alleine losziehen?
Das ist verschieden. Meistens kann ich alleine losziehen. Eine helfende Hand, also ein Assistent, ist immer auch irgendwie gut. Kommt auf den Job ein bisschen drauf an. Wenn das so Reportagen sind, dann ist ein Assistent eigentlich irgendwie, ja, macht überhaupt keinen Sinn. Porträts, da ist immer gut, wenn jemand dabei ist.
Das heißt, du lebst eigentlich immer so ein bisschen auch im Ungewissen, ob irgendwas kommt oder nicht.
Genau. Absolut. Und das war am Anfang auch schwierig, damit umzugehen, vor ein paar Jahren, noch als Fotograf, wenn man in die Stadt kommt oder damals noch Student oder gerade abgeschlossen, ist es wirklich schwierig. Keiner kennt einen, man hat irgendwie keine Kunden, man hat auch relativ wenig vorzuweisen, jetzt so Website oder was man so, ja, zeigen könnte auf Anfrage, da gibt es dann relativ wenig und dementsprechend wenig Jobs kriegt man dann vielleicht auch. Und dann ist das schon auch eine Belastung gewesen. Mittlerweile mache ich mir da jetzt eigentlich keine Sorgen mehr, weil die Erfahrung in der letzten Jahre zeigt, auch wenn da mal irgendwie ein bisschen weniger kommt, kommt auch wieder was. Und jetzt habe ich mehr Connections, mehr Kunden und da sehe ich schon, dass da irgendwie regelmäßig aus allen möglichen Ecken immer wieder was kommt.
Also positive Aussichten für unseren heutigen Gast bei Doppelkopf, das Gespräch auf Detektor FM. Holger Talinski war heute bei uns zu Gast, Fotograf aus Berlin. Er hat ein Buch gemacht über Frühstücken. Das erscheint Anfang dieses Monats und im Juli dann kommt seine Langzeitreportage über die Sängerin Peaches auf den Markt. Beides kann man jetzt schon im Internet vorbestellen. Holger, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du hier warst.
Schönes Frühstück auch. Vielleicht komme ich mal wieder. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Dominik Schottner.
Doppelkopf. Why don't you talk to me? Das Gespräch bei Detektor FM.
You talking to me?
Der Talk mit David Denk und Dominik Schottner.
Und diese verfluchte Internet, die ganze Scheiße von früher, was man so alles gesagt hat, ist da jetzt für ewig.
All I wanna do is talk.
Who the hell are you talking to? Talking to me?
Well, I'm the only one here.